Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und mir sind ehrlich gesagt die Gäste am liebsten, zu denen man nicht so viel sagen muss. Wo man einfach nur den Namen sagen muss und dann weiß jeder, was? Ralf Möller ist da und ja, Ralf Möller ist da. Ehemaliger Mr. Universum, Schauspieler, Veganer, das ist das, da ist schon eine starke Verbindung, Buchautor, Philosoph, ein bisschen Philosoph, wir werden über Franz von Assisi sprechen, also das geht jetzt hier heute richtig tief rein und ich freue mich sehr, lieber Ralf, dass du da bist. Als erstes musst du mir mal verraten, wie viel Telefonnummern hast du in deinem Handy, das hoffentlich jetzt aus ist.
Wie viel Telefonnummern, das ist eine Frage jetzt, ich glaube... Ich schätze mal so zwischen 600 und 700.
Gar nicht so viel. Ich dachte viel mehr. Nee. Warum frage ich das? Weil du hast ja mit dem Tankred Lerch, über den müssen wir auch noch sprechen, der arme Kerl, tut mir leid, ein bisschen. Ich sag nachher warum. Er hat es nicht leicht gehabt. Ein Buch geschrieben. Und das ist eine besondere Art, ein Buch zu schreiben. Unter anderem hast du ihm irgendwann mal in einer Szene das Handy in die Hand gedrückt und sagt, guck doch mal auf meinem Handy rum. Und dann hat er angefangen, irgendwelche Leute anzurufen.
Naja, er hat sie nicht angerufen, aber er hat, er wollte einige, dann habe ich nachgeguckt, so eine Woche später, weil ich schreibe dann immer so absatzweise und schickt mir das dann immer wieder zu. Das sind ein paar Fotos, sage ich, die müssen wir jetzt ja nicht alle unbedingt, die sind normal privat. Der hätte er jetzt nicht gemacht, das hätte er mit mir abgestimmt, die ganze Sache. Also war alles in Ordnung. Ist auch nichts drauf, jetzt wirklich was irgendwo.
Er hat Norbert Dobileit. Dobileit. Den hat er angerufen, hat gesagt, Mensch, ich schreibe hier gerade ein Buch über den Ralf Möller, erzähl mal. Weil du ihm gesagt hast, mit dem habe ich eine witzige Geschichte, ruf den mal
richtig
an.
Richtig, ja, das haben wir aber abgesprochen. Ich habe Norbert gesagt, pass auf, du kriegst einen Anruf oder zu dem. Das haben wir dann schon gemacht. Als ich mit den Kollegen vom Spiegel damals im Auto saß, riefen mich auch auf einmal Leute an, die sind mit mir gefahren und da sah ich ja dann, wer derjenige halt ist und dann war das in Ordnung. Aber der würde auch jetzt nichts sagen, also das kenne ich ja von mir selbst, wenn über gewisse Leute Bücher oder Sachen geschrieben werden, rufe ich die vorab an oder die rufen mich an und sagen, du ist in Ordnung, du kannst mit dem sprechen, ne? Also ich würde jetzt nicht über Leute reden jetzt, die...
Ne. Klar, ich hab auch ein paar Leute angerufen, die dich gut kennen. Ja, vorher, gut, okay. Und hab gesagt, und weißt du was, alle haben gesagt, ja mit dem Ralf, irgendwie, wenn der anruft, dann macht man das. Das ist irgendwie, und hab ich gesagt, macht ihr das, habt ihr, warum ist der so, ja der ist irgendwie so nett, wir können es eigentlich auch gar nicht so richtig erklären und so. Und du musst eine besondere Gabe haben, auf Menschen zuzugehen und Menschen zu beeindrucken. Oder hängt es damit zusammen, dass du in der Regel eine andere Oberarmgröße hast, zum Beispiel als ich?
Nee, hängt da bestimmt nicht. Ich habe ganz einfach, weil du es gerade sagst, Lars, die Tage kam auch einer und sagte, Herr Möller, oder immer Ralf, was ist denn, was, wenn dich einer mal nicht kennt? Mhm. Ich sage, das kann nicht vorkommen, dass mich einer nicht kennt. Du sagst, da bist du aber arrogant. Nee, sage ich, ganz einfach, weil ich mich immer vorstelle. Das heißt, hallo, ich bin der Ralf oder... Mein Name Ralf Möller, wenn eine ältere Person ist. Also es hat eine Sache mit Respekt zu tun, dass ich Leute, wenn es möglich ist und mich irgendwo nicht warten lasse. Und ich mag Menschen, das kommt auch dazu. Natürlich gibt's auch welche, die man dann sagt, okay, das ist nicht so auf deiner Höhe. Okay, dann hält man sich ein bisschen kürzer. Aber ich bin auch von Grund auf, wenn ich mal zurückdenke, Neid oder auch so Sachen wie geht nicht, aber und können wir nicht und so. Und dann bin ich auch einer, der loyal ist, wenn man mir gegenüber loyal ist. Und wenn man mich braucht, dann bin ich auch da.
Offensichtlich, das haben auch einige gesagt. Und dann habe ich gesagt, und der ist ja jetzt auf dem Weg zu einem Philosoph ist ein großes Wort, aber du hast ein Buch geschrieben, wo es eigentlich darum geht, wie kommt man so durchs Leben? Und das ist ja die Frage, die man sich bei dir auch stellt, wenn man guckt, was aus dir geworden ist und wie das Ganze angefangen hat in Recklinghausen. Darüber werden wir gleich sprechen. Das Buch heißt Erstmal machen. Erstmal. Wie spricht man das? Wie sagt man das?
Erstmal machen. Das ist so ein Ruhrpott-Slang, der bei uns im Ruhrgebiet ist.
Und dann was heißt das? Als Hamburger denkt man, erstmal machen und dann nachdenken?
Und dann, das macht dann der, ja, na, ich mache ja immer erst. Und Nachdenken kommt dann drauf an, was aus der Geschichte, die man dann so aus dem Effekt heraus manchmal macht oder was man angeht, was dann draus wird. Dann manchmal überlegt man sich dann nochmal, vielleicht später mal, na, hast du das richtig gemacht oder so. Das kommt vielleicht einmal hoch, aber meistens gehe ich doch ins kalte Wasser rein und versuch's ganz einfach.
Das heißt, du hast bei vielen Sachen, die du in deinem Leben gemacht hast, keinen Plan gehabt?
Naja, als ich zum Beispiel, ich kam aus dem Schwimmsport, ja, und habe dann später mit Bodybuilding angefangen, da war ich so 17,5. Aber ich habe den Sport erstmal angefangen für mich, weil ich ein Bruce Lee-Fan war in den 70er Jahren und dann auch Schwarzenegger mal hinten auf den Romanheften gesehen habe mit dem Bullworker. Und ich dachte, das konnte ich mir gar nicht vorstellen. Wie kann einer so eine Muskulatur entwickeln? Mir ging es nach der Schule dann, ich habe dann die Handelsschule begonnen und dann hatte ich nicht mehr so die Zeit zum Vereinstraining. Mhm. Und bin deshalb dann, habe dann die Schlüssel von damals, von jemandem kennengelernt, der trainiert in so einem Kraftraum Ende der 70er Jahre. Das war bei uns in der 15 Kilometer entfernt in der Stadt Herne. Das gehörte meinem ehemaligen Kugelstoßer und Diskuswerfer Oskar Lutz. Und da konnte ich dann rein, wann immer ich wollte. Und dann fing ich an zu trainieren und um mich fit zu halten, ganz einfach. Später dann bin ich in die Stadt Essen und da ging es dann irgendwann, sagten die Menschen, das wäre doch mal was, wenn du mal an einer Bodybuilding-Veranstaltung teilnimmst. Ich sage immer, ich habe die Badehose bisher immer nur zum Wasser, wenn ich eingesprungen bin, angezogen. Jetzt stand ich auf der Bühne, leicht eingeölt und habe die Muskeln geflext, ne?
Aber das war also auch das wieder planlos. Da hast du zwar was angefangen, aber was daraus geworden ist, ist was ganz anderes.
Ja,
deswegen, du wolltest ja nicht Arnold Schwarzenegger werden mit 15.
Na, ich habe da noch nicht so weit gedacht. Ja. Also da ging es mir erstmal noch an Anfang, so mit 17,5 habe ich erstmal so dran gedacht, als ich in Herne trainierte, ganz einfach, da wollte ich so à la Bruce Lee, Latissimus haben und Bauchmuskeln und ganz einfach fit sein. Als ich später nach Essen ging, wo dann schon hochleistungsmäßiger und auch andere Bodybuilder trainiert haben für Wettkämpfe, die dann sagte, Mensch, bei deiner 1,97, jetzt sind es nur noch 1,96, so ab 60.
Tatsächlich, schon, 50, geht schon runter.
Geht schon wieder ein bisschen runter bei mir, jetzt mit 62, ja. Da kannst du nie diese Proportion auf jetzt trainieren, wenn du da Wettkämpfe gewinnen möchtest. Ja. Ne? Und das sage ich, we will see about that. Wir werden mal schauen, ob das wirklich so ist. Und dann habe ich den Ehrgeiz entwickelt, ganz einfach, da auch mal einen Wettkampf zu gewinnen. Das war so ein rein sportlicher Effekt für mich dann.
Und wann kam dieses Gefühl, jetzt willst du vielleicht, bist du Universum, jetzt willst du vielleicht der Beste werden? Wann hat sich das entwickelt?
Ja, als ich dann, ich habe erstmals in Essen an einer Meisterschaft teilgenommen, da wurde ich Dritter. Das war schon was bei der ersten Teilnahme. Und habe dann, ich habe die Klasse gewonnen, ich war Klassensieger, es gab 4 verschiedene Klassen, so auch wie im Boxen und so. Und dann ging es um den Gesamtsieg. Und um den Gesamtsieg, da wurde ich dann nicht Erster, weil da kleinere waren, die proportionierter waren.
Okay.
Und später dann, dann kam die Bundeswehr dazwischen, von 79 bis 81. Da habe ich mehr Kugel und Diskus trainiert, ganz einfach, ich wollte weiter trainieren. Ich bin jetzt kein großer Diskus- oder Kugelstoßer geworden, aber ich habe damals beim Bundestrainer Orgiolda dann mich angemeldet und konnte dann mal ab und zu nach der Grundausbildung auch mal ein paar Stunden eher weg. Und da konnte ich dann trainieren. Ich wollte Eisen haben. Ich wollte ja nach der Bundeswehr dann wieder an Wettkämpfe teilnehmen. Und da habe ich dann nach der Bundeswehr dann auch 93 dann ich wurde Vizemeister irgendwo, 82, pardon. Und dann 83 wurde ich Deutscher Meister.
Und dann hat man das. Du musst noch mal kurz sagen, du warst ja tatsächlich nicht Schwimmtrainer, sondern
Ich war Schwimmmeister.
Genau.
Ja, also im Volksmund Bademeister.
Genau.
Richtig.
Und ja? Stimmt es, dass du immer noch, wenn du irgendwo bist, wo ein Pool ist, immer mit unruhig wärst, mit einem Blick immer so zum Pool hast, Hauptsache, dass man das nicht verliert, dass wenn da einer reinfällt oder ein Kind reinfällt, man denkt das ja immer, das passiert ja relativ häufig. Gerade bei Partys, 2, 3 Kinder spielen irgendwo und plötzlich ist ein Kind weg.
Ja, das ist schlimm. Es ist also so, wenn wir beide jetzt uns an der Ostsee treffen würden, oder auf Sylt, würde ich jetzt nicht mit dem Rücken zum Wasser stehen, sondern möglichst, auch wenn du willst mit dem Rücken oder so seitlich stehen, man hat automatisch immer so einen Blick, wenn Leute im Wasser sind.
Ja.
Und besonders, was du gerade angesprochen hast, im Pool. Wir haben ja in Kalifornien viele Pools, mehr als jetzt sonst wo, weil jeder hat irgendwo einen Pool, auch wenn er gar nicht so viel Geld hat, aber er hat einen Pool. Mhm. So. Und richtig erwähnt, finden da auch zum Wochenende manchmal viele so Kinderpartys und Kids kommen rein und so. Und ich bin mit meinen Töchtern damals auch hingegangen. Und ja, da geht's auf einmal, das kündigt sich nicht an, wenn jemand runtergeht, sondern der ist auf einmal unten, der ist auf einmal weg. Und das ist passiert, ist eine ganz hohe Dunkelziffer, wo das passiert. Ich habe mich dann, und von daher habe ich, gucke ich automatisch immer so ein bisschen noch drauf. Das ist einfach da drin gewesen, obwohl ich ja nicht so lange in dem Beruf gearbeitet habe.
Aber das darf man nicht unterschätzen. Ich weiß, ich war mit meinem Kleinen so, als er noch klein war, mal am Wasser und dann ist er einfach nur in so ein tiefes Loch gefallen. Und das ist blub, blub, blub. Die reagieren dann ja auch nicht. Wie man so denken würde, der normale Mensch würde denken, die schreien. Nee, das ist eine ganz stille Geschichte. Da muss man halt immer so einen Blick drauf haben. Ne? Mhm. Und gerade bei Kindern, übrigens gerade wahrscheinlich jetzt auch in den nächsten Wochen und Monaten, weil ja viele Kinder keinen Schwimmunterricht mehr haben. Es gibt zu diesem Thema erstmal machen. Also lässt sich auch was ein. Da gibt's auch die schöne Geschichte, die musst du aber erzählen. Du kriegst eine Einladung zu einem Dreh eines Werbespots nach Griechenland.
Wohin nach?
Nach Griechenland.
Ja.
Genau. Nicht, dass alle denken, warum fragt der manchmal, das machen einige. Wir sitzen hier 7 Meter auseinander und ich habe einen Kopfhörer und du nicht.
Und wir haben noch drei, nicht nur 7 Meter auseinander, sondern wir haben hier noch drei Scheiben zwischen
uns. Es ist so ein bisschen diese Schalteratmosphäre, dass man denkt, bitte einmal, können Sie mir das einmal wechseln, die 100 Euro. Also Griechenland, du hast, musst du selber erzählen. Es heißt, Herr Möller, wir möchten mit Ihnen einen Werbespot drehen. Und dann passierte was?
Naja, gut, es war mit Joko und Klaas, Around the World, und die versuchten schon, also die Produzenten der Sendung versuchten mich schon seit, glaube ich, 2 Jahren irgendwo immer für irgendwas zu gewinnen, aber entweder war es teilweise zu gefährlich, ich war gerade in einem, weil ich in einem Dreh auch teilweise war und ich war oder bin auch jetzt immer noch in einem Film, der heißt Kong Fury, der wird, hoffen wir mal, nächstes Jahr in die Kinos kommen. Und mit Michael Fassbender und Arnold Schwarzenegger als US-Präsident und meine Wenigkeit als Thor, der Donnergott Thor. Mhm. Und da haben wir immer noch 7 Drehtage, die wir in den Bavaria-Studios machen müssen. Fassbender und ich habe nur 3 Tage, eher ein. Wie auch immer. Es hieß also jetzt, okay, du musst nach Griechenland und wir wollen einen Werbespot machen. Naja, denke ich, Werbespot, gut, Badehose an, vielleicht mal eine Zigarre, wird cool, ne? Schönes Wetter, Griechenland. Ja, und dann kamen die Jungs an und sagten, naja, wir machen aber einen Werbespot für einen Riegel, für einen Gesundheitsriegel, für Kids, für Kinder. Damit die sich mal vernünftig ernähren. Nicht so viel Zucker immer, ne? Nicht so viel Nutella drauf und das ganze Zeug, sondern mal einen Riegel. Naja, so, okay, dann machen wir halt das. Ja, das, aber wir müssen dich dann verkleiden. Also du musst ein Tier sein. Wir wollen dich als ein Hamster verkleiden. Ist ja okay. Hamster, ja, okay, warum nicht? Für Kids mit dem Riegel, macht Sinn. Und dann ging das so weiter, bis auf einmal ich nachher in ein gewisses Zelt reingeführt wurde, das wie ein Sanitätszelt aussah. Und die dann ankamen und sagten, ja, ein Hamster hat ja auch Backen, dicke Backen. Naja, sag ich, die kann ich ja aufblasen. Nee, oder soll ich was reinstecken? Nee, auch nicht. Ja, was wollt ihr denn machen? Naja, wir wollen ja da mit einer Spritze so 300 Milligramm Salz, Kochsalzlösung in die Backen rein spritzen. Ich sag, was wollt ihr? Seid ihr wahnsinnig, sag ich.
Ich würde es mal erstmal machen, oder?
Erstmal machen. Genau. Seid ihr wahnsinnig, sag ich, das ist ja wohl ein Wahnsinn. Naja, dann haben sie es gemacht. Es war auch bei 40 Grad und dem warmen Fell, das ich anhatte.
Du hattest auch noch so ein Fell
an? Ich hatte natürlich das Fell und ich hatte noch einen um den Bauch, damit er auch schön, ne? Haben sie es ja auch mal ein bisschen mollig und so, hat er auch noch was rum. Ich habe geschwitzt, sag mal auf Deutsch gesagt, wie ein Schwein. Und jetzt kommt die auch noch mit der Spritze. Und die bohren die mir dann hier in der Seite rein.
Du hast das tatsächlich gemacht?
Ja, ich habe es gemacht. Und ich sage, okay,
aber warum, es ging hast darum, du gesagt,
dass ich für Joko einen Punkt hole und den nur bekomme, wenn ich diese Aufgabe komplett erfülle. Okay. Da konnte ich dann immer zwischendurch lesen. Ich sage, was ist die nächste Aufgabe? Ja, gut. Dann haben wir das gemacht und die Backen wurden ein bisschen größer. Ich sage, das reicht doch. Nee, reicht immer noch nicht. Dann kommen die nochmal wieder ran. Das war eine große, dicke Nadel, muss ich dazu sagen. Wieder reingebohrt, wieder hoch. Und dann konnte ich unterm Auge langsam die Backen selbst sehen. Also ich merkte, dass was sehr extrem angeschwollen ist. Sagten sie, so, das ist in Ordnung. So ist es richtig. Ich sag, kann ich mich mal angucken? dann guckte ich in den Spiegel und habe die Person, die da im Spiegel ist, nicht mehr erkannt. Ich hatte also riesige, aufgeblasene Backen. Und ich sage, oh Gott, Leute, wie lange wird das sein? Morgen früh ist das weg.
Und war weg?
Und es war, ja, wir haben natürlich dann noch einige Szenen damit gedreht, auch nochmal 4 Stunden draußen in der Wärme, in der Hitze und alles und immer wieder Bunkerbacke hieß das Ganze, hieß dann auch der Riegel Bunkerbacke und es war funny und am Abend beim Essen war das auch noch immer alles da, aber dann später, ich habe so ein bisschen Kühlung draufgelegt, nicht weil es wehgetan hat, aber ich habe es halt ein bisschen draufgetan. Am anderen Tag war es dann wirklich weg.
Aber dann jetzt die Frage, hast du dann nicht gedacht, oh Ralf, oh, vielleicht ist dieses Konstrukt erstmal machen, also einfach mal machen, doch nicht das Richtige, einfach mal zwischendurch drüber.
Ich habe mich da natürlich, ich war jetzt schon nicht nur mit einem Fuß drin, ich war schon mit einem halben Körper drin. Also ich habe dazu gesagt und dann möchte ich es auch machen. Und dann sage ich, naja gut, da ist auch ein Arzt dabei gewesen, ist klar, den hatten die auch Düsseldorf mit eingeflogen, der das dann auch gemacht hat und beaufsichtigt hat. Also ich sage, komm, ich weiß, dass Klaas schon mal was gemacht hatte in Japan, allerdings oben an seiner Stirn hat er das mal gemacht.
Mit so einem Tischtennisball.
Aber, hat er so 2 Hörner gehabt. Genau. Aber das ist wieder eine Sache. In diesem Fall hier konntest du, wenn ich dir Bilder nach mal zeigen würde, oder die Zuhörer kannst du ja nicht jetzt sehen, aber es war extrem, oder die es gesehen haben. Aber zu dem Thema, weil du sagtest mit dem ersten Mal machen, das ist ja auch das Buch, es ist ja im Grunde keine Biografie in dem Sinne, sondern als ich die Idee dafür bekam, oder ein Freund von mir, der mich auch wirtschaftlich berät, sagt, Mensch, mach doch mal was, du erlebst so viele Sachen, jetzt haben wir doch Corona-Zeiten. Das war damals im ersten Lockdown. Und ich kam dann im Sommer dahin, habe ich dann die Leute vom Verlag kennengelernt und dann haben die mich eben mit Tankred Lerch später zusammengebracht. Weil mein letztes Buch war vor 33 Jahren und das hieß Bodyfaszination, athletischer Körper. Bodybuilding, Fitness, Mutter da drin, Eltern da drin, Freundin damals, meine zukünftige Frau damals in den 80er Jahren auch noch alles drin. Und das war so ein Buch vom Training. Ich sag Leute, von den Übungen hat sich nichts geändert.
Genau.
Also warum noch jetzt ein Buch? Über was? Naja, aber du hast doch einiges erlebt. Sicher, ich habe Ziele, ich habe Gedanken, wir haben Träume, wir haben auch einen Instinkt und das müssen wir alles mal einsetzen. Und das habe ich dann halt eingesetzt, ob ich mit dem Sport begonnen habe, also mit Bodybuilding, oder ich dann nach Amerika gegangen bin und so weiter. Das habe ich gemacht. Ich habe nicht drauf gewartet. Es gibt 2 Sachen. Ich hatte damals, als ich Weltmeister wurde, 86, übrigens der erste Doping-Getestete bei einer IFBB-Veranstaltung durch Professor Manfred Donecke. Das war der große Doping-Papst. Der war selbst mal auf der anderen Seite gewesen und hatte als Radrennfahrer auch seine Erfahrungen. Ging aber dann rüber und hat auch zum Beispiel Ben Johnson und alle entlarvt. Haben die gesagt, wenn die von der IFBB überhaupt mal anerkannt werden möchten, dann müssen sie auch nach unseren Rules, also nach unseren Gesetzen arbeiten. Und da wurden wir und alle getestet und auch noch einen Tag zuvor. Und deshalb war das in Japan dann die erste inoffiziell anerkannte Weltmeisterschaft. Und als ich jetzt, ein halbes Jahr später, war ich in München und habe mir so gedacht, boah, jetzt bist du schon hier, gehst du mal zur Bavaria, gibst ein paar Fotos ab, ne? Und das habe ich dann gemacht im Casting Office.
Okay.
Und dann wieder 4-5 Monate später war ich mit Götz George vor der Filmkamera und hatte meine ersten 2 Minuten mit Götz George in einem Tatort.
Das ist also insofern, das ist, glaube ich, so ein Ansatz, den der klingt erstmal albern ist das falsch, so einfach mit meinem Machen, aber ich glaube, da ist was dran. Und ich habe da eine schöne, das lese ich jetzt mal vor, ich hoffe, ich kann es ohne Brille, eine schöne Passage in deinem Buch gefunden, wo man auch denkt, was für eine einfache Szene, aber es steckt eine tiefere Wahrheit drin. Hier eine einfache Frage. Du gehst auf eine Party, allein, und siehst dort eine Traumfrau. Die steht natürlich nicht isoliert da, sondern wird belagert von der Hälfte aller anwesenden Männer. Was machst du? Versuchst du dein Glück? Oder resignierst du schon vor dem Versuch? Klar, man könnte sich auch lächerlich machen. Aber selbst das liegt doch im Auge des Betrachters. Die einen, die sich selbst nicht trauen, würden vielleicht verstohlen, feige und leise lachen, wenn du scheiterst. Die anderen aber würden denken, wow, schön ist er nicht, aber Mumm hat er wenigstens. Und was hättest du verloren? Nichts. Du bist allein gekommen und würdest allein gehen. Aber es könnte auch klappen. wie gesagt, es ist eine einfache Szene, aber da steckt, finde ich, eine tiefe Wahrheit drin. Genau. Ja. Was man sich immer fragt bei vielen Leuten, die sagen, ach, ich mach's lieber nicht. Ja, wenn du es nicht versuchst, dann kannst du sicher sein, dass es auf jeden Fall, dass nichts kommt. Ja, dann bleibt schön, alles so, wie es ist.
Absolut. Hübsche Mädchen haben ja das. Sie sagen immer wieder, ja, die trauen sich halt manchmal nicht, die Jungs oder die Männer, weil die halt denken, boah, die sieht so toll aus und da haben wir gar keine Chance, genau. Da kommen wir nie ran. Also wenn man irgendwo spürt, sage ich mal, dass man soll, um Gottes Willen, nicht zum Stalker werden, aber es geht ja dann hier drum, vielleicht ein nettes Gespräch anzufangen. Ne? Das fängt ja immer mit einem Gespräch und mit einem Blick erstmal an. Dann schaut man erstmal, wie sieht der andere aus, wie benimmt er sich. Und nach den ersten, ich glaube nach den ersten 2 Minuten weiß man schon, ob einer sympathisch ist, ob man mit dem klarkommt oder nicht. Das sind so die Instinkte in uns. Das wird jeder, auch der Zuhörer hier mal erlebt haben. Manchmal begegnest du Menschen, wo du sagst, nee, das muss ich jetzt nicht haben. Ne? Das ist einfach da. Und andere wiederum, die hast du vielleicht mal ein, zwei Mal gesehen, sprichst mit denen und es kommt dir nach einer Stunde davor, dass du die schon für Jahre lang kennst.
Aber du musst dich ja erstmal überwinden, ne? Also ist ja, das eine ist jetzt ein Mädchen oder einen Jungen anzusprechen, wie auch immer. Aber wenn du dann, so wie du es zum Beispiel gemacht hast, fährst nach, in die USA, nach Los Angeles, richtig?
Richtig.
Und versuchst dann da, wie heißt der?
Menachem Golan, ja.
So, mit dem zu sprechen. Also der Chef von Canon Films damals, ja? Ja. So, und ich meine, viele würden sagen, ich habe keinen Termin.
Richtig.
Die kennen mich nicht.
Ja.
Ich fahre da jetzt hin, so ein Schwachsinn, weil ich komme doch nicht mehr am Empfang vorbei.
Ja, genau.
So, aber bei dir ist dann die Strategie, gut, wenn ich es nicht probiert habe, kann ich es nicht sagen.
Ja, ich muss dazu natürlich auch noch eins sagen, ganz kurz, Lars. Als ich hatte natürlich, als ich zu Menachem Golan war, das waren so 88 gewesen, als ich da versuchte, ihn zu erreichen oder das Büro. Ich wusste, Canon Film hatte schon Filme mit Sylvester Stallone gemacht und vor mir, ein Jahr, anderthalb Jahre vorher, 2 Jahre war Jean-Claude Van Damme dort, hat einen Spagat gemacht vor ihm im Büro, um zu zeigen, wie toll was für ein Karatekämpfer er ist. Aber diese Storys kannte man. Nur er hatte schon vorab die Adresse und hatte natürlich auch mal Material schon mal hingesendet. Ja. Das heißt, ich war klar schon bekannt in einer Sportart. Bodybuilding kannten mich weltweit gesehen aufgrund dessen 1,97, Mr. Universum. Das war in Australien und überall, die sich dafür interessierten. Ja. Da war das schon was. So. Aber trotzdem, jetzt war ich da, ich hatte zu tun in Los Angeles, war unten bei der Assistentin, also bei einer, wo man hier runtergeht und sich anmeldet. Und ich sage, Mensch, ich habe schon 7, 8 Mal versucht, ich sage, I would like to meet Mr. Da oben, also Mr. Golan. Ja, sagt sie, sie haben ja gar keinen Termin. Ja, aber ich sage, versuchen Sie mal, komm. Ich sage, ich bin jetzt gerade mal hier, ich bin aus Deutschland extra gekommen. So, dann hat die seine Sekretärin angerufen und die haben sich dann unterhalten. Und dann sagte er, ja, gehen Sie mal dann hoch. Und dann bin ich nach oben gekommen und habe gesagt, Mensch, ich bin 12 Stunden geflogen, um 5 Minuten mit ihm zu sprechen. Und ja, dann sagt sie, warten Sie einen Augenblick, wir haben uns noch zwischendurch unterhalten. Und er war gerade mit Carlo Ponti nebenan in einem Meeting gewesen, der Produzent und Ehemann von Sophia Loren damals. Ja, und dann war ich nach 10, 15 Minuten, ging ich dann dort rein, da saß er dann in einem weißen Hemd mit riesigen, er hat immer Hosenträger gehabt, bunte, und das Panoramafenster im Hintergrund, und dann konnte ich direkt aus das Hollywood Sign schauen, aber ich denke, hier, da bist du richtig. Und dann sagt er, was möchtest du? Ja, ich sage, ich möchte Filme machen. Und mein Englisch war zu der Zeit auch noch nicht das allerbeste. Aber ich habe so 15 Minuten hatten wir uns unterhalten, dann sprang er auf, nahm mich an der Schulter und sagte, komm mit, und hat mir dann den Carlo Ponti und seinem Cousin Joam Globus vorgestellt und hat gesagt, das ist Captain America, das ist Captain America. Das waren dann, Captain America wurde dann, glaube ich, 20, 25 Jahre später dann gedreht, nicht mit mir, weil dann auch die Visual und Special Effects dann ganz andere waren, aber ja, dann wurde ich nach Cannes eingeladen, das wird man alles im Buch dann lesen, und da ging es dann heiter weiter, wie man so schön sagt.
Und das ist ja dieser Satz von, da wird dann, der Tankred Lerch, wie muss man den Autor, mit dem du das geschrieben hast, der das Buch geschrieben hat, wie muss man hat so das Gefühl, der große, starke Ralf Möller Und dann ist er so ein, ich stelle mir den als so einen kleinen, schüchternen, mit wenig Haaren.
Nee, schüchtern nicht, ist er nicht. Der Tankred Lerch, Brille hat er, volles Haar, trinkt auch mal gern Rotwein.
Ja.
Und bevor er mich kannte, hat er keine Zigarren, er hat Zigaretten früher immer geraucht. Ich glaube, qualmte auch mal ab und zu. Aber ich habe ihn dann auf die Zigarren gebracht. Aber warum Tankred Lerch? Als ich mich mit ihm unterhielte, erfuhr ich auch, dass er Stromberg geschrieben hatte, also mitgeschrieben hatte. Und das, die Serie habe ich geliebt, damals mit Klaus-Maria Herbst. Und er schreibt Drehbücher, er hat auch schon mal so hier und da einen Roman geschrieben, aber das meiste, was mich interessierte, er war Drehbuchautor, er konnte Szenen schreiben für Filme. Und mir ging es im Grunde bei dem Buch darum, nicht jetzt irgendwie anzufangen, 1959 geboren und
langweilig,
dann die ganze Sache darüber, sondern ich wollte auch jemanden haben, der auch Sachen mal von außen betrachtet. Das heißt, gewisse Sachen in dem Buch sind dann auch vom Tankred geschrieben und aus seiner Position.
Ja, das ist ja, das, ich finde, das macht das Buch natürlich, da muss man sagen, der kann richtig gut schreiben. Mhm. Aber am Anfang wirkte das, oh Gott, jetzt treffe ich Ralf Möller, und er hatte, ich glaube, es ist so eine normale Reaktion, die ich auch so ein bisschen hatte. Ja. Man hat so ein bisschen Schiss und denkt, oh Gott, jetzt kommt dieser Riese. Und man weiß nicht genau, was da, weil so, das schildert er auch, und dann ist er aber ganz selig, aber zwischendrin nimmst du ihn ganz gut ran. Und ich finde natürlich, wenn du mir jetzt diese Geschichte erzählen würdest und ich höre die, da würde ich sagen, pass mal auf, Rolf, wir müssen bei der Wahrheit bleiben. Erzähl mal, wie es wirklich war mit dem in den Canon-Films. Hat er nicht gesagt, Ralf, jetzt mal ganz ehrlich, das kannst du jetzt, aber das kann ich nicht schreiben? Hat er dir das alles geglaubt? Hat er auch mal gesagt, nee, Ralf, weil die Geschichte ist natürlich an sich komplett unglaubwürdig, wenn man nicht wüsste, dass du hinter den tatsächlich den bei Gladiator mitgespielt hättest.
Ja, aber sicher. Ich habe die Geschichte natürlich alle erlebt, das ist richtig. Manchmal blickt man zurück. Ich will auf einen Punkt noch mal ganz kurz zurück, um zu sehen, was einfach machen zu tun hat. Als ich damals 86 die Weltmeisterschaft gewonnen hat, wenn einer Weltmeister wird, gut, das war eine Randsportart, dann kriegt er Interviews, wird empfangen, und dann gut empfangen wurde ich ja von meiner Familie und ein paar Fans. Aber ich wollte immer damals ins CDF-Sportstudio zu Dieter Kürten. Ich hatte ihn auch mal zuvor kennengelernt, immer nett, sympathisch, souverän, und ich hatte seine Nummer, und irgendwo kam ich durch. Und er wusste wohl auch, wer ich war. Und ich sage, Mensch, Herr Kürten, sag ich, das wäre doch mal was. Ich bin gerade Weltmeister geworden, auch der erste Doping-getestete. Donicke war da. Können wir da nicht mal Interview, können wir da nicht mal irgendwas machen? Da sagt er, nee, sagt, das ist nichts für unser CDF-Studio. Aber ich sage, ihr macht doch Segelflugzeuge, unterhaltet ihr euch doch auch. Und so viele fliegen auch nicht da oben in der Luft rum. Nee, konnte ihn nicht überzeugen. So, jetzt hätte ich ja sagen können, ach, ich bin frustriert und ist nicht und geht nicht weiter, aber nee, nicht der Ralf. Ich bin damals dann zu dem, wie heißt der, Herbert Rauschenbach, ich weiß nicht, ob jetzt mit Vornamen richtig ist, aber hieß Rauschenbach, und der hat immer Boxen.
Ja, wie heißt er? Werner
Rauschenbach? Er hat immer so vorne so ein Coupé gehabt. Und so, und kam aus Hessen.
Ja.
Da sagt er, klar machen wir machen was für Hessen. Ja. Ach, ich sage, Rauschenbach, Hessen, nichts gegen Hessen, aber ich brauche was Bundesweites. Ja. Das mal, ne? So, zwei Tage später rief er mich hier und sagte, weißt du was, Möller, ich habe dich drin, die Sportschau, 18 Uhr am Samstag.
Wow.
Und das war, weil ich jetzt, das ist seit kurzem erst auf YouTube, ich habe immer das ist jetzt, kann man auch auf YouTube sehen, wenn man Ralf Möller googelt, und dann sieht man auch die Szene, und dann sieht man auch ihn mit mir da. Das war, glaube ich, am 27. Dezember gewesen, genau. Und zwar ist ja dann kein Fußball, es wird Eiskunstlauf, es wird Skispringen gemacht und so weiter. Da war ich Gast und habe dann da eine Hantelbank gehabt, Kurzhanteln gehabt, und immer wieder zwischendurch haben wir unser Gespräch gehabt, um uns unterhalten, und es war toll. Es kam riesig an, es hatte natürlich 10, 12 Millionen Zuschauer damals, ihr wisst ja, die Sport, damals gab es noch nicht so viele Programme. Klar. Aber damit war zum Beispiel ein Zeichen, dass man sagte, okay, es gibt auch andere Wege. Wenn ich zum Beispiel trainiere, oder wir beide würden jetzt trainieren, gut, jetzt bist du, sagen wir mal, mehr oder weniger Anfänger, da würde ich ein bisschen schonen.
Bitte?
Wir würden dich aufwärmen, verstehst du?
Ja.
So, aber dann sagst du nachher, sagen wir mal, wir treffen uns dann so 2, 3 Wochen später wieder, und du hast zwischendurch trainiert. Und dann würde ich dich danach heranführen, nach einem Monat oder nach 1,5 Monaten, dass du nach 9 Wiederholungen nicht die Hand, weil es weh tut ein bisschen, außer Hand legst, weil es ein bisschen schmerzt, sondern ich würde sagen, Lars, jetzt machst du noch 3, jetzt noch 4. So, das heißt, du würdest dann in die Phase kommen, was auch schon Mohammed Ali sagte, ich fange an zu zählen, wenn es weh tut. Und das trifft auch wirklich zu. Und dass man nur dann die Difference machen kann zum Champion, wenn man über sich hinaus.
Und das lässt sich aufs Leben, das lässt sich aufs Leben übertragen.
Das lässt sich aufs Leben übertragen. Genau. Wir haben oft Gegenwind im Leben. Genau. Jeder hat mal eine Idee, jeder kommt an. Ich habe mich auch nicht unbedingt vom Umfeld, wir werden natürlich vom Umfeld auch extrem immer beeinflusst, von Freunden, Bekannten. Ich meine, ich komme aus dem Ruhrpott, ich bin in Recklinghausen Süd groß geworden, Vater war Schlosser, Schweißer, Mutter hat Schuhe verkauft, später bei Blaupunkt auch mal am Fließband beziehungsweise gearbeitet, Radiostücke zusammengebaut. Also normale Arbeiterfamilie. Englisch war, wie ich schon vorhin sagte, nicht unbedingt mein stärkstes Fach. So, aber ich hatte Träume, ich hatte Ziele dann auch. Und die setzen dann irgendwann ein. Und nachdem ich, jetzt kommt's, das mit Rauschenbach erlebt habe, als auch dann später mit dem Tatort, ich dann drüben war. Deshalb sagte ich, ich habe das gemacht und es geschafft. Ich fing mit 40 Kilo Bankdrücken an und bin später auf 240 Kilo später mal dann gekommen, zu dem Zeitpunkt nicht. Also habe ich auch Mut gehabt und dann ging es auch weiter und sage ich, komm, jetzt machst du das mit Godan auch. Du versuchst. Ich war da nie, sagen wir mal, lästig oder unhöflich. Ich habe es immer.
Und du hast auch dann, du hast ja auch wahrscheinlich viele Zurückweisungen zwischendurch und vieles Mal Nein.
Ja, sicher.
Aber es hat dich überhaupt nicht, also es hat dich weder betrübt noch irgendwie aufgehalten. Du hast gesagt, okay. Ja. Es gibt ja diesen schönen Satz, hinfallen ist auch ein Schritt nach vorne, eine Vorwärtsbewegung. Und das stimmt.
Das stimmt. Und deshalb, jetzt kommt es nochmal. Mir ging es auch darum, dass ich auch, da sind ja auch von Bekannten Stories drin. Ja. Oder wenn ich zum Beispiel einen Jungen besuche, dann erwähne ich das nicht und sage, boah, der hat Krebs gehabt, der Möller hat den Flug verschoben und ging dann dahin. Was für ein toller Mann. Nein, warum ich die Geschichte auch erzählte in dem Buch ganz kurz, ist, es sind Erlebnisse von Menschen, die andere motivieren und die selbst nicht aufgeben auch. Genauso wie ich und vielleicht viele andere auch und durch dieses Buch eben den Anstoß bekommen, auch weiterzumachen. Bei dem Jungen war es gewesen, als ich den auch zur Weihnachtszeit besuchte und die Familie da war, dass ich mich aufs Bett setzte und auf einmal merkte, oh, ich sitze ja auf seinem Fuß, hoffentlich nicht. Er sagt, er kann sich setzen, weil das Bein war nicht mehr da. Und er hatte die Träume, eine Dokumentation mit 14 über die Antarktis zu machen. Und das war so beeindruckend. Wir, seine Familie, als auch ich, waren eigentlich da, wenn man hingeht, weil man weiß, na, der wird nicht mehr lange, es wird lange nicht mehr dauern, es ist Krebs in eines der Endstadien. Du willst nur was machen. Aber der gab uns Mut. Und das habe ich immer wieder auch bei Menschen erlebt, die ich besucht habe, auf andere Art und Weise, dass die aus ihrer Situation, den Gesunden noch Mut gegeben haben.
Ja, und vor allem, das ist ja jetzt, wenn man das mal überträgt, auf deinen Fall, ist es ja so, du schreibst es zwar, es spielt keine Rolle, woher du kommst. Die Wahrheit ist aber in Deutschland natürlich, es spielt eine Rolle. Es ist immer noch ein Riesenunterschied. Neulich ein Gynäkologe, ein Geburtsmediziner hier in diesem Podcast gesagt, er kann bei 9 von 10 Fällen bei der Geburt sagen, was aus dem Kind wird, weil er die Eltern sieht. Und die Wahrheit ist ja, dass du mal in einem Hollywood-Film mitspielst, dass du mal weltbekannt bist, dass du mal in Amerika lebst. Die Wahrscheinlichkeit war bei 0,1%, weil, ne? Wie du hast es eben geschildert. Das Beispiel zeigt doch, es geht dann eben doch.
Ja, es geht. Ich glaube, das hat auch damit zu tun, einmal klar, die Eltern sind ein ganz, ganz wichtiger Faktor, dass sie dich auch unterstützen und soweit ihnen das möglich ist. Dann natürlich auch dein Umfeld. Ich war mit 6, 7 Jahren, ich war im Schwimmverein lange Jahre. Ich bin also auf regionaler Ebene Wettkämpfe geschwommen. Also ich habe auch mal 2 Jahre geboxt, ohne einen Boxkampf zu machen, aber das Training war dabei, war gut. Boxing 28, als ich da mal boxen sollte, im Schwergewicht, so mit 16 in meiner Klasse, hat der einzige Gegner sich dann den Finger gebrochen, dann wurde der Kampf auch verschoben, aber wie auch immer, ich kam nie wirklich zu einem Kampf im Ring, außer dass ich dafür trainiert habe. Naja, und weißt du, ich habe dann Gedanken, wenn ich zum Beispiel im Wald gelaufen bin oder ich habe trainiert, damals beim Boxsport, dann habe ich automatisch immer so Muhammad Ali-Szenen drin gehabt, von Boxkämpfen gegen Frazier, gegen Foreman, gegen Norton. Man kann sich auch selbst motivieren.
Ja, das haben wir alle, ich weiß noch damals, ich bin in dieser Zeit mit Rocky, dann hat man ja den Rocky-Musik aufgehört und es sind irgendwelche Berge hochgelaufen und so. Übrigens, Sport ist eine sehr gute Vorbereitung aufs Leben, finde ich. Also sage ich auch mal allen, die auch eine Mannschaft zu trainieren, wenn du später mal eine Führungsrolle oder so übernehmen willst, hilft es dir zum Beispiel mal eine Mannschaft trainiert zu haben, weil das ist im Kleinen das, was dann vielleicht später in der Firma passiert. Franz von Assisi muss ich in dem Zusammenhang zitieren. Das hat der Tankred Lerch auch zitiert. Beginne mit dem Notwendigen, dann tue das Mögliche und plötzlich wird das Unmögliche wahr. Nicht? Das ist irgendwie, und das ist ja, zeigt ja dieses Beispiel. Das Unmögliche war, aber ist bei dir nochmal eine andere Nummer. Wie kam der Kontakt zu Arnold Schwarzenegger zustande? Oder ruft dann so ein ehemaliger Mr. Universum den Amtierenden an und sagt, wir sprechen beide die gleiche Sprache, hello.
Ja, nee, so war es nicht. Wir hatten einen gemeinsamen Freund, den Albert Busek, der IFBB-Präsident später wurde und auch eine Zeitschrift hatte, jeden monatlich rauskam, nämlich eine Fachsportzeitschrift, die Sportrevue. Der kannte Arnold auch schon länger und hatte ihn damals auch, als der Arnold so 19, 20 war, 2 Jahre in München gearbeitet hat als Trainer, hat er ihn dann nach Amerika, die Post zwischen Joe Weider und Ben Weider, das waren die Großen, die dann Arnold rübergeholt haben, vermittelt. Aber ich habe ihn bei der kennengelernt 1981 bei der Premiere von Conan, seinem Film, den er gemacht hat. Und zwar in Essen in der Lichtburg, in dem größten Kino da, in Essen im Ruhrgebiet.
Okay.
Und da wurden wir vorgestellt. Und als ich dann die Zeit, dann hatte Arnold, als ich damals in Brügge also bei der ersten Weltmeisterschaft auch teilnahm, war er für ESPN auch, hat er das moderiert.
Okay.
Da ist er rübergeflogen, hat er für ESPN, dem größten Sender amerikanischen, da über die Bodybuilding-Meisterschaft berichtet. Hat gesagt, wenn der Latissimus, wenn der Möller den ausfährt, also den Rücken an der Seite, dann denken die Leute, es geht ein Vorhang zu. Und dann bin ich später, immer wenn ich in Amerika war, haben wir uns immer mal so gesehen, getroffen. Richtig dann, als ich damals dann mit meiner Frau, da hatte ich ja 89 geheiratet, meiner Tochter, die wurde auch 89 geboren, sind wir 92 rüber, Ende 92, 93, so. Und da hat sich das dann noch mehr vertieft.
Ja.
Und mittlerweile kennen wir uns jetzt heute fast, ja, 38, 39, fast 40 Jahre.
Es gibt Wahnsinn. Ja, es gibt das auch tolle Bilder im Internet zu sehen, wenn ihr beide so, frische Bilder, wenn ihr beide so nebeneinander hergeht, ist das so lustig. Mir war nicht klar, dass Arnold Schwarzenegger oder täuscht das jetzt so klein ist.
Naja, Ich habe hier einen Begleiter mit, der ist 2 Meter.
Ja.
Bin ich mit meiner 1,96, komme ich mir auch auf einmal klein vor. Also heute lebt man ja auch wirklich, heute sind ja die Jungs teilweise schon mit 14, 15 1,88 oder 1,87 groß. Also ja, aber Arnold hat eigentlich eine solide Größe. Der war so immer 1,86.
Ach so, der ist 1,86. Mhm. Der wirkt neben dir so richtig. Vielleicht er war auch schon, er ist ja auch noch einen Tick älter. Vielleicht ist da auch schon wieder ein bisschen was runtergegangen.
Ja, das kann sein. Das geht ja dann automatisch. Also nachher mit den, glaub, wie gesagt, wenn du in der 60, er ist jetzt 73, dann gehen schon mal so 1,5 Zentimeter, 2 können schon später mal, also.
Ist es schwieriger als Bodybuilder älter zu werden, ist es dann schwieriger, die Muskeln so zu halten? Klar, wieso, wie sie mit 20, 30 waren, nicht, aber du siehst jetzt nicht aus, als ob irgendwie alles eingefallen ist, eher im Gegenteil.
Nein, ich habe, also ist noch immer
noch was
alles da, der Arm und so, der Arm sowieso, aber der Bizeps. Das ist eine gute Sache, was du ansprichst. Als ich bis der Universum war, damals mit 27, haben die Leute dann gesagt, die das jetzt weniger wussten, gesagt, naja, wenn der mal 50, 55 ist, dann hängt der Bizeps bis zur Kniekehle.
Genau.
Und ich muss sagen, ich weiß, wie ich so, zur Kniekehle hing der nie, aber es gab Zeiten, wo man schon mal besser oder weniger in Form war. Also wenn ich so Ende 40 war, ich okay in Form und 50er wieder besser und heutzutage bin ich also nach wie vor in Topform. Ich habe vor 1,5, fast 2 Jahren mal so einen Test gemacht. Da gibt es diese E-Gym-Geräte. Da kannst du so an 12, 13 Geräten die Kraft, die Ausdauer, die Flexibilität, alles machen. Das dauert so eine Stunde. Und der Computer gibt keine Vorteile. Doesn't give any favorite.
Genau.
Und dann hat er, da war ich 9, nee, da war ich, das ist länger her, da war ich 49, bin ich 62 geworden, da war ich Ende 59, ja, 2,5 Jahre so. Und auf einmal hat er mich auf 38 untergetippt. Also das heißt von der biologischen Alter, von der Kraft, von der Kondition und allem. Und teilweise, wenn ich heute noch manchmal im Studio bin und dann kommen so Jungs in den Mitte 20er oder Ende 20er rein und man kennt die schon mal, man trainiert jetzt aber nicht mit jedem, kommt mir da wie früher im Wilden Westen vor, wie so ein Duell mit Guns.
Ja, ja.
Und dann trainiere ich mit denen mal eine halbe Stunde, relativ schnell, auch nicht zu überschwer, aber ich zeige denen dann schon, wo es lang geht. Das Schöne ist eben halt, dass man durch Muskeltraining, und deshalb ist das so schade, dass die Fitnessstudios noch nicht aufhaben, die auch ein tolles Hygienesystem haben, gerade ob du mit 50, mit 60 oder mit 70 Jahren anfängst, du kannst immer Kraft und Muskulatur dazugewinnen und vor allen Dingen dein Immunsystem stärken. Diese Myokine, die ausgestoßen werden, kräftigen das Immunsystem. Abgesehen davon hält es uns auch geistig und motiviert uns ganz anders. Ich habe mit meinem Nachbar gesprochen, jetzt in Recklinghausen, wo ich jetzt gerade zurzeit seit einigen Monaten bin. Der sagt, der ist 78, sagte, mir fehlt das Training so enorm. Und man stellt auch fest, im Fitnessstudio sind gerade vormittags viele Menschen in den 60, in den 70ern und darüber hinaus.
Genau, du kannst ja mit den Gewichten, gerade wenn du mit Freihanteln trainierst, kannst du das ja sehr, sehr gut anpassen.
Ja, man kann. Hier bleibt jetzt nur die Liegestütze laufen. Okay. Ich meine, schön hier um die Außenalster herum. Ihr habt ja in Hamburg hier, Hamburg ist ja eine ganz, ganz tolle Stadt. Das ist wirklich eine meiner Lieblingsstädte. Und war auch schon als Kind gerne hier, muss ich sagen. Ich habe meine Tante Elfriede hier gehabt. Das war die Cousine meines Vaters. Okay. Und wir kamen aus so einer 50, 55 Quadratmeter Wohnung. Und die wohnte in der Nähe von Blanken und Blohm, hat so eine tolle 140, 130 Quadratmeter Wohnung. Ich weiß noch, das Hamburg war für mich als Kind schon immer ein Riesenerlebnis. Ich bin auch immer gerne zum Hafen. Das war wirklich
Na, ist ja klar, Freiheit. Weil, ja klar, Welt, klar. Das ist, kennst Wahnsinn. Du aus Recklinghausen. Kennst
oder dann
du,
genau. zum Flugzeug, ja. oder zum Airport gegangen. Und da war schon auch als Kind in mir so die Fernweser ein bisschen da. Einmal hier unten die Schiffe und da oben dann die Flugzeuge. Also da hat sich dann schon was zusammengebraut, sagen wir mal so.
Jetzt muss man, wenn man um die Alster rumläuft, nicht vergessen, Leute, Maske tragen. Seit ab Sonntag muss man Maske tragen beim Joggen. Das ist verrückt. Eine Sache finde ich bemerkenswert. Ich habe früher auch immer viel Sport gemacht, habe immer gesagt, warum kriege ich nicht so richtig Muskeln und so. Und dann haben immer alle zu mir gesagt, naja, du bist jetzt seit du 18 bist Vegetarier. Dir fehlt das tierische Eiweiß. Und habe ich gesagt, ja stimmt, scheiße, ohne Eiweiß so. Und nun lese ich, dass du nicht nur Vegetarier bist, sondern Veganer. Und dann frage ich, wie geht das? Also es geht offensichtlich doch, man muss dann nur das Richtige oder wie
also funktioniert der Gorilla? Das? Der Gorilla und der Elefant sind Pflanzenfresser und Ralf Möller auch. Also haben wir schon mal drei Animals hier, immer, die zeigen.
Immer schon nicht, früher nicht.
Nein. Also ich war auch immer Fleischesser, über 40 Jahre, um Gottes Willen. Ich will ja die Leute, die Hörer jetzt nicht in Angst machen. In Angst, sagen wir mal, ich würde Folgendes sagen. Ich bin zu 80% vegan. Jetzt sagen die Veganer, die jetzt zuhören, was?
Ja, bist du gar kein
Veganer? Ist man ganz vegan oder gar nicht? Nein, da müssen wir langsam anfangen, Leute. Weil du kannst nicht von heute auf morgen mit allem aufhören. Du musst ja erstmal dich erkundigen, was ist es, was isst du, was machst du? Und ich habe, es gab drei Sachen, die mich da bewogen haben in dem Laufe der letzten Jahre. Einmal die Gesundheit, der Aspekt, da komme ich gleich drauf zu sprechen. Dann wichtig, die Umwelteinflüsse, die das ganze Fleisch.
Man muss es immer noch mal zwischendurch sagen. Also wenn wir alle heute auf Fleisch, ab morgen auf Fleisch essen verzichten würden, wäre es für das Klima das Beste, was wir machen könnten. Kannst du weiter? Wir können weiterfliegen. Das spielt keine Rolle. Okay. Ja.
Absolut richtig, Lars. Und dann die dritte Sache, eben die Massentierhaltung, die grausame Massentierhaltung überwiegend, was mit den Tieren passiert. So, das alles, das weiß man, okay, da wird man nicht gleich auf heute auf morgen und schmeißt alles Fleisch und alles weg. Was ich gemacht habe, ich habe erstmal Fleisch reduziert. Und dann sage ich auch noch heute, Leute, versucht mal einmal die Woche vegan zu essen. Das sind ja pflanzliche Produkte. Heute gibt es ja pflanzlich auch im Discounter. Heute kannst du ein Schnitzel haben, das eben pflanzlich hergestellt ist. Du kannst eine Currywurst essen oder eine Wurst essen, die pflanzlich ist. Wir haben in Amerika natürlich da auch noch eine größere Auswahl.
Wieso ist das? Das ist mir aufgefallen. Man denkt in Amerika, oh, die dicken Amerikaner, ernähren sich alle ungesund. Aber tatsächlich ist es mir in Amerika aufgefallen, es war einfacher, sich vegetarisch zumindest zu ernähren, vegan auch. Warum ist das so?
Das kannst du ja. Die sind da eben schneller. Siehst ja auch, genau mit den Impfungen sind sie uns auch wieder voraus, verstehst du? Wie auch immer und andere Länder auch. Wir in Deutschland, wir sind toll, wir können Sachen produzieren und made in Germany und das ist auch gut und der Deutsche ist pünktlich und organisiert und was nicht alles. Wir haben nur manchmal aber wir denken manchmal zu lange darüber nach. Und
auf den Punkt
sind
gebracht.
Sehr zögerlich. Genau. Und das kommt uns dann manchmal nicht zugute. Jetzt bei der Impfung
kommen wir gleich. Das ist, glaube ich, aber der entscheidende Punkt, dass bei der Impfung müsste halt dieses Gründlichkeit vor Schnelligkeit ist halt nicht gut. Impfung heißt Schnelligkeit vor Grund.
Irgendwann
aber gut.
Muss jemand entscheiden.
Und die Deutschen, das ist ja auch so, ich finde diese Deutsche, diese Fixiertheit aufs Fleisch. Wenn du dem Deutschen sagst, aber wenn du jetzt sagst,
also, ja.
Ne, verstehst du, ist dann der Deutsche, ich lass mir mein Fleisch nicht wegnehmen, das ist aber das Allerletzte. Es ist so ein Land, was tatsächlich irgendwie an diesem Fleisch festhält, finde ich, wie kaum andere Länder.
Ja, gut, die Russen essen auch noch ganz gern Fleisch gut, und nur, so die Griechen ja. Und so Sachen sind, da sind noch viele. Aber ich möchte auch jetzt nicht, um Gottes Willen, ich habe viele Freunde, die Köche sind, die Restaurants haben, wenn die das jetzt hören, sagen wir der Möller wieder mit seiner veganen Nummer. Es gibt, mir wäre lieb schon mal, wenn die Steaks-Restaurants oder Restaurants überwiegend sagen, okay, wir fahren erstmal weiter, aber wir bieten auch 2 oder 3 Gerichte vegane Sachen an. Ja? Das heißt, dann würden sie auch keine Kundschaft verlieren, sondern auch zusätzlich Leute dazu bekommen. Das sollte auch auf der Karte sein. Das wäre mal so mein Tipp. Es ist ganz einfach so, dass die Darmfürsorge, die ich auch immer sehr promote, ich habe es jetzt vor 2 Monaten wieder gemacht, eine Krebsart auch ist, die tödlich ist innerhalb von 4-5 Monaten, aber die man verhindern kann, wenn man frühzeitig zur Früherkennung geht. Deshalb Leute, wenn ihr in den Ende 40er seid oder auch Mitte 40 manchmal, geht einfach mal hin, auch mit den 50. Es ist ganz, ganz wichtig, die Darmvorsorge zu machen. Und die kommt nicht letzten Endes dadurch. Ein Stück Fleisch, das jetzt dementsprechend behandelt wurde durch Medikamente oder damit die schneller wachsen, die Tiere oder was auch immer, bleibt teilweise Reste bis zu 6 Monaten im Darmbereich. Mhm. Also Gicht, ich will es gar nicht sagen, aber es gibt viele Krankheiten und ihr könnt über die Ernährung
sehr viel.
Eins machen, nämlich die Pharmazie nicht noch reicher machen, sondern 80% des Erfolges ist wirklich die Ernährung. Ich war bei einem Kernstekongress letzte Mal vom Sören Bauer hier, da war der mit 5 Ärzten und alle 5 waren in der Aula gewesen, wurde gesprochen, wurde geredet über 1 Stunde. Die haben auch toll gesprochen, was es alles gibt, was man machen kann mit Laserstrahlen und OP und so. Und dann kam ich zum Schluss dran. Mhm. Ich sage, um Gottes Willen, was soll ich mit den Professoren und Ärzten hier diskutieren? Und dann waren da so 300, 400 Leute in der Aula damals. Ja, sage ich, ich kann euch nur eins erzählen, wie ihr nicht auf den OP-Tisch kommt.
Genau.
Nämlich, indem ihr euch mal in Zukunft erkundigt, ihr sollt nicht hungern, ihr sollt nur qualitativ besser essen und vor allen Dingen nicht zu viel Zuckersachen zu euch nehmen, besonders für Kinder. Hier sind die Mütter gefragt. Das ist mal schnell geschmiert, ein Brötchen morgen. Ne?
Schön mit Nutella.
Mit ganzen Nutella und dann wird noch Cola mittags getrunken. Mhm. Die nehmen so viel Zucker und da bilden sich natürlich auch Fettzellen. Also, bisschen Süßes ist erlaubt, aber nicht jeden Tag. Bitte darauf achten. Ja, das ist ganz, ganz wichtig.
Und dann, wir waren gerade schon bei den USA.
Ja.
Und wenn man jetzt Donald Trump sich anguckt, würde man sagen, der hat auch diese Strategie erstmal machen gehabt. Ne? Das ist jetzt so ein, also es ist die gleiche Strategie. Mal gucken, wie weit ich damit komme. Und er ist damit ziemlich weit gekommen. Ne? Wie hast du das?
Trump, sicher. Trump ist ein, der hat, klar, er hat die Umwelt, er hat viele Sachen gemacht, die man nicht machen sollte. Er ist natürlich, ich habe ihn vor 20 Jahren mal kennengelernt, da wir, als wir Gladiator gemacht haben und so, sollte ich in der Jury, weil er auch die Miss Universum-Wahlen, die schönen
Veranstaltungen hat.
Und der ist, eigentlich ist das einer, der mit Gegenwind wächst, der braucht Gegenwind.
Genau.
Der will gar nicht, dass alles so schön und ruhig und dass man sich versteht und diskutiert, nee. Deshalb provoziert er immer.
Ja.
Sofort. Er weiß ganz genau, was er tut, indem er gewisse Sachen sagt. Aber das ist, ja, oder war seine Mache. Ich bin eigentlich Republikaner auch, da mit Arnold und so, der war Gouverneur auch über mehrere Jahre, 7 Jahre fast. Aber dass ich, als ich vor 6 Jahren den amerikanischen Passport dann beantragte und bekam, kommt man auch schon nach 5 Jahren Green Card, aber ich habe mal 20 Jahre lang die Green Card gehabt und habe gesagt, so, jetzt will ich den Pass haben, dass ich mal 2 demokratische Kandidaten wähle, hätte ich auch nicht gedacht, genau. Als ich wollte immer wählen und sage, jetzt machst du mal, weil das.
Das war auch, du hast jetzt auch Joe Biden gewählt.
Ja, sicher. Ich habe damals Hillary Clinton gewählt und ich habe jetzt Joe Biden ganz klar gewählt und war auch erleichtert. dass Joe Biden dann auch gewonnen hat.
Wann warst du zuletzt in den USA? Das ist schon ein bisschen her.
Ja, jetzt so, ja, im August.
Also im August. Fünf, sechs, und du bist jetzt bewusst hier, du, im Moment lebst du wieder in Recklinghausen?
Bei den naja, ich fliege, also jetzt nachdem, ich hoffe, meine Eltern werden jetzt am 13., wann ist das im Moment, 17. März werden die beiden geimpft und dann die zweite Impfung am 11. April. Vater wird 92 am 14. März, Mutter ist gerade am 14. Februar, Valentinstag, 85 geworden und mir ging's, ich kam ja wegen Dreharbeiten eigentlich herüber und dann habe ich das ein bisschen dran gesetzt, verlängert, weil drüben natürlich auch alles zu war in Amerika und ich hier sehr viel zu tun hatte in Bezug auf Shows, Quiz, Buch, Dreharbeiten. Also blieb ich erst dann mal doch hier, weil drüben verpasste ich nichts. Und dann sagte ich, naja, jetzt machst du Weihnachten, Neujahr wieder mit den Eltern schön, wirst schön zu dritt. Und dann Anfang Januar, Mitte Januar werden die Eltern geimpft, ja, Hustekuchen. Ja.
Warst du auch so wie ich, dass man sozusagen, also das, ich hatte erst gedacht, meine Eltern sind beide Anfang 80, habe ich gesagt, na, versucht erst mal selber, also wollten auch selber versuchen, einen Impftermin zu kriegen und irgendwann habe ich gesehen, es geht nicht. Also man musste dann am Ende, habe ich dann mich hingesetzt und dann meine Frau hingesetzt. Also, diesen Termin zu kriegen, war ja allein schon eine Wissenschaft für sich.
Das ist, muss ich sagen, wirklich schlimm und beschämend. Also wenn ich da oben sitze in der Regierung und in der Verantwortung, dann habe ich doch eine Ahnung oder sollte man eine Ahnung haben, die haben ja auch Eltern, die 80 sind, die 90 vielleicht auch noch sind, wie mein Vater. Und da sage ich jetzt, Moment, wir verlangen von den Leuten, dass die sich jetzt erstmal selbst über Internet einen Impftermin besorgen. Das haben wir da richtig zugehört oder sind wir, was ist los mit uns? Ja. Eine 85-jährige Frau und ein über 90-jähriger Mann. Ich will nicht sagen, dass es das vielleicht vereinzelt gibt.
Natürlich.
Aber die Masse kann es nicht.
Und es war ja auch nicht so, ich weiß nicht, wie es bei euch genauso war. Bei uns war es so, du musstest dich registrieren lassen, dann im Netz, dann bekamst du auf dein Handy ein Code, diesen Code musstest du wieder im Netz eingeben, dann den Termin suchen, den Termin anticken, dann schnell deinen Code eingeben. Wenn du nicht schnell genug warst, war der Termin schon wieder weg. Ich meine, das kann man im Ernst, ich habe mich so darüber aufgeregt, das kann man von Menschen über 80 nicht verlangen. Und dann hat mein Vater dreimal am Tag diese Nummer angerufen, ist nicht durchgekommen. Ja. Und ich weiß, ich habe so manchmal gedacht, ist das das Deutsche, was wir kennen? Weil was hätten wir beide, wenn wir jetzt eine Party machen würden? Ja, was würde man machen? Ich würde ja nicht alle Hamburger einladen, sondern ich würde die einladen, die ich auch verköstigen kann. Und man hätte doch einfach sagen können, wir laden jetzt erstmal alle ein.
Richtig.
Ja, ich weiß nicht, dein Vater, das ist irgendwie Jahrgang?
Der ist Jahrgang 29.
29. Erstmal alle Jahrgang 29. Wenn die durch sind mit der ersten Impfung,
hast dann, du absolut
oder?
Recht.
Und nicht alle auf einmal.
Absolut. Ich habe mich auch gewundert oder wundere mich jetzt immer noch zur Zeit, dass die in Pflegeheimen sind Gott sei Dank die älteren Menschen geimpft und auch die Pfleger und Ärzte, das ist alles klar. Das soll auch so sein und muss auch so sein. Auch die Teams, die hinkommen und die älteren Menschen zu Hause betreuen. Jetzt kam ja die zweite Sache, abgesehen jetzt von den 2 Stunden, die du manchmal brauchst, da überhaupt einen Termin zu bekommen für die. Die nächste Sache war, wenn ich jetzt nicht da wäre, ich habe das mal durchgespielt, wir hatten da auch das vor kurzem auch im Spiegel über fast 5 Seiten, nicht nur das Thema, aber da war ich drin, dann ging es weiter, wie sollen die zum Impfzelt kommen? Beide haben bei uns eine Hilfe, so ein Roller, Rollator. Naja, sage ich, die brauchen ja 2 Autos oder ein Großraumtaxi. Ja, wie? Ja, jetzt denkt mal, ich bin nicht da, geht nur mal davon aus, Leute sollen sich da runtergehen. Dann kommen die ins Auto rein, dann kommen die, ich habe das jetzt gesehen, ab 8. Februar wurde bei uns in Recklinghausen geimpft. Da waren die erstmal, bis die da ins Zelt kamen, da hast du 18 Grad Minusgrade gehabt. Dann kommen die da rein, dann müssen die auch da erstmal warten. Klar, dann ist warm, da sind Wärmehitze dann da drin, aber die müssen trotzdem erstmal sitzen, warten, sich zurechtfinden. Dann kommt die Impfung, danach müssen sie auch noch mal ein bisschen da bleiben zur Beobachtung, ob auch alles in Ordnung ist. Du hast da ungefähr 1,5 bis 2 Stunden haben die dann damit zu tun. Dann sollen die wieder zurück, selbstständig ins Auto. Klar haben die einen Taxifahrer, der denen helfen wird. Das ist alles eine Farce. Man kann mir doch nicht erzählen, dass man Einwohnermeldeamt mal anrufen kann, sagt Kreis Recklinghausen als Beispiel oder auch jeder anderen Kreisstadt oder Umkreis. wie viel 80- und 90-Jährige, was du gerade vorhin genau richtig sagtest, wie viel existieren, wie viel sind da? Und dass sich dann der Kreis und das Gesundheitsamt wenigstens um die 80- bis 90-Jährigen genau und da Teams hinschickt, um die, so viele sind es ja nun auch nicht. Nee. In Hamburg mehr, ist klar.
100, als in Hamburg irgendwie, allein, glaube ich, die nicht in Pflegeheim leben, 114.000 über 80. Aber auch die, weißt du, die alle anzuschreiben, und das ist, du hast es vorhin so schön gesagt, wir stehen uns irgendwie selbst im Weg bei dieser Pandemie, mit unserer ewigen Datenschutz über alles, maximale Gründlichkeit. Andere Länder lassen AstraZeneca den Impfstoff für über 65-Jährige zu. Und jeder, der sich halbwegs damit auskennt, sagt, natürlich ist das auch ein Schutz für über 65-Jährige, nur weil die Datenlage, das macht einen wahnsinnig. Und dann macht es einen wahnsinnig, dass Länder wie die USA, über die wir ja in Deutschland noch vor einem halben Jahr gelacht haben und haben gesagt, oh Gott, die armen Amerikaner, die kriegen es nicht hin. Die sind jetzt relativ schnell, sind
ja, vor uns raus. Ja, der Arnold hat es auch auf Instagram gemacht, vor 3 Wochen ungefähr, oder ja, knapp 3, 3,5 Wochen. Der ist vorgefahren, ist klar, er ist jetzt 73, da hieß es dann, ab 65 können die Leute sich dann hin. Dann gab es verschiedene Möglichkeiten. Die können sich ja selbst beim Wollmarkt mittlerweile impfen lassen. Oder du konntest vorfahren mit dem Auto, warst in so einer Schlange da mit Autos. Aber ist klar, von den Zeiten her, er sagte, ich habe 10 Minuten gewartet. Was er gemacht hat, Fenster runter, Arm rausgehalten, saß im Auto, hat die Impfung bekommen.
Ist die Spritze klar, leider abgebrochen?
Weitergefahren.
Okay, ja.
Weitergefahren.
Nein, das ist immer weiter. Aber weißt du, sowas wird in Deutschland natürlich, das Pragmatische geht uns völlig ab. Bei uns sagen wir haben die geilsten Impfzentren, es ist alles super organisiert und so. Ja. Und dann sagst du aber, kommt keiner hin. Und die Leute in den Impfzentren sind, ich habe neulich mit einer Ärztin gesprochen, die sagt, ich bin genervt, der ganze Kühlschrank ist voll mit Impfstoff, es ist aber keiner da. Ja. Und dann natürlich das typisch, dass die Deutschen sagen, ja, was machen wir jetzt? Und ist das überhaupt ein sicherer Impfstoff? Wenn du denkst, auf der ganzen Welt sind jetzt irgendwie 10 Millionen Menschen geimpft, gibt es noch Fragen?
Ja, eigentlich nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir ein Impfangebot aller haben, wie die Kanzlerin sagt, bis September, weil wir allein schon die 80- und 90-Jährigen, die brauchen allein schon bis mindestens Mai. Ich kenne Leute, die erst im Mai geimpft werden. Ich kann mir nur eins vorstellen und dafür hoffen, dass es irgendwie ein großes Unternehmen, meinetwegen wie die Bayerwerke oder so gibt, die im Sommer kommen und sagen so, wir haben jetzt und es muss zu den Ärzten gehen. Es muss zu den Hausärzten gehen und die müssen die Impfungen durchführen.
Was hat das mit deinen Eltern gemacht?
Meine Eltern sind noch nicht geimpft.
Nee, ich weiß, aber so diese ganze Corona-Phase wurde ja eingesperrt waren.
Ich habe ein Haus seit Mitte der 80er Jahre in Recklinghausen, in der Nähe vom Ruhrverspielhaus, ein großes Zweifamilienhaus, sehr geräumig, alles auch. Und ich wohne da selbst, wenn ich mal hier bin, über 2 Etagen, wenn ich mal 3, 4 Tage her bin und kein Corona war, habe ich die Eltern immer als einzelner Sohn immer besucht. Und dann bin ich von dort aus entweder nach Paris oder nach England oder was weiß ich, Paris letztes Jahr auch mit 61, erstmal bei Balenciaga, bei der Modenschau, bei den großen Pariser Modenschau. Die habe ich noch, bevor der Lockdown war, mitgemacht. Und erstmal machen, ne? Weiß für Zeit. Und die machen es halt da drüben, ne? Da auch, das ist ja auch immer so, wenn wir hier hören, wenn die sagen, ja, der Amerikaner, der meint es ja gar nicht so. Genau. Ich sage, Leute, wenn die einer nett und freundlich ist, dann erwarte ich nicht, dass der jetzt mein Leben lang mein Freund wird. Genau. Aber man ist nett, man hilft sich. Das vom Service läuft es anders ab. Man hat auch nicht diesen Neid dann auch.
Manchmal hilft es wahrscheinlich, dass nicht alles immer bis ins letzte, also man muss es auch nicht bis ins letzte Detail durchdenken. Also da sind wir, glaube ich, diese Perfekt, und das ist ja das Verrückte jetzt, dass dieser vermeintliche Perfektionismus uns in eine extrem unperfekte Situation getrieben hat. Also es fing ja bei der App an und endet jetzt bei den Impfungen. Was sieht heute noch? Heute gibt's noch Fernsehen heute Abend. Fernsehen.
Fernsehen.
Ich bin Barbara Schöneberger.
Ja, Barbara Schöneberger. Barbara Schöneberger, ganz genau. Ich habe bei ihr im Podcast vor 2 Wochen.
Wow.
Und Barbara kenne ich auch schon lange. Und die NDR-Show ist natürlich eine legendäre Show. Ich bin immer wieder gerne hier. Und die ist heute Abend, genau, die wird 22 Uhr bis 22 bis 24 Uhr ist die heute, ja. Und dann gibt's ja
immer wann, auch, also du hast gesagt, wann gehst du zurück in die USA, wenn die Eltern tatsächlich
geimpft sind? Also ich werde das Buch erstmal noch weiter promoten. Ich bin nächste Woche jetzt noch beim Frühstücksfernsehen oder bei Klaas am Dienstagabend.
Hat sich das mit den Hamsterbacken doch gelohnt?
Diesmal, ja, er wird mit den Hörnern kommen und ich komme mit den Hamsterbacken. Können wir uns beide da die Spritzen geben? Nein, ich werde jetzt so Ende April, also ich denke mal Anfang Mai werde ich erstmal zurückgehen. Und dann Und die restlichen Dreharbeiten in den Bavaria-Studios, vom Gefühl, da denke ich mal Juni, Juli, werden dann die restlichen Dreharbeiten beendet, sind auch 6-7 Tage. Ich habe auch ein Filmangebot im Juli in England, in London, wir werden sehen. Also ich gehe jetzt erstmal Ende April, Anfang Mai zurück. Und dann werde ich zum Sommer, Mittsommer oder Endsommer wieder da sein.
Vielen Dank für den Besuch.
Ich danke dir für die Einladung.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.